Radio Sub, jeden Montag neu. Radio Sub, wie ich mich freu. Schwule News und Infos pur aus Politik und Subkultur.
Und damit herzlich willkommen zur 1245. Radiosub-Sendung heute am Montag, den 7. Juni 2021, hier auf Radio X. Die heutige Sendung widmet sich dem Thema Homosexualität und Judentum. Wir senden den Mitschnitt einer Diskussionsrunde der Friedrich-Naumann-Stiftung. Hierfür vielen Dank an Stefan Hoffmann für die Produktion. Mein Name ist Dirk Beckel und ich wünsche euch jetzt spannende 2 Stunden hier auf Radio X mit der Sendung Radio Sub. Ob Bibel, Koran oder Tora, die 3 monotheistischen Religionen tun sich erst einmal schwer mit der gleichgeschlechtlichen Liebe. Für fromme Juden gilt die Aussage aus dem Buch Levitikus: Du sollst nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau, es ist ein Greuel. Viel mehr findet sich nicht in den heiligen Schriften des Judentums, was die gleichgeschlechtliche Liebe betrifft, aber es finden sich durchaus Stellen zu diversen Geschlechtsidentifikationen. Ähnlich wie in anderen Religionen gab und gibt es auch im Judentum erst einmal eine breite Front der Ablehnung gegenüber Homosexualität, aber auch eine große Debatte im Umgang mit queeren Menschen und viel Offenheit gegenüber Intersexuellen und Transmenschen. Auch in Deutschland ist inzwischen viel in Bewegung gekommen. Es gibt in Deutschland LGBTIQ-freundliche Schabbatfeiern und im Verein Keshet haben sich schwule, lesbische und queere Juden zusammengetan, um in den jüdischen Gemeinden für Anerkennung und Gleichberechtigung zu werben. Wie schaut der Befund in den Heiligen Schriften und den Gesetzestexten der Tradition konkret aus? Was meint ein Rabbiner dazu und wie wollen diese Textquellen gelesen werden? Wie hat sich das Bewusstsein in den jüdischen Gemeinden hierzulande verändert? Was erwarten junge, queer lebende Juden von ihrer Religion, von Rabbinern und Gemeinden? 2021 ist ein Erinnerungs- und Jubiläumsjahr. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In einer Web-Talk-Reihe wird die Friedrich-Naumann-Stiftung übers Jahr die Lebendigkeit jüdischen Lebens in Deutschland vorstellen. An diesem Abend steht das Gespräch über Homosexualität und Judentum im Mittelpunkt, die Begegnung eines orthodoxen Rabbiners mit 2 AktivistInnen aus der jüdischen Queerbewegung. Durch die Sendung führt Meinhard Schmidt-Diegenhardt.
Selbst auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, aber mit dem lieben Gott und dem Sex ist das so eine Sache, oder besser gesagt, mit den Religionen und der Sexualität ist das so eine Sache. Vielleicht erinnern Sie sich, vielleicht hatten Sie sich ja schon ein paar Mal eingeloggt bei uns, bei der Naumann-Stiftung. Denn dieses Thema Religionen und Sexualität, das haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten des Öfteren aufgegriffen. Da haben wir nachgedacht über das Verhältnis des Islam und der Moscheegemeinden zum Thema Homosexualität und zur Vielfalt von Sexualität. Vor einigen Wochen ging es um die katholische Kirche, Vatikan und dessen Position in Sachen Homosexualität. Und heute steht die wohl älteste der 3 monotheistischen Religionen, das Judentum, auf der Agenda. Schwul, lesbisch, queer und jüdisch. Homosexualität im Judentum. Ganz herzlich willkommen zu diesem Web Talk. Ich darf mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Meinhard Schmidt-Degenhardt. Ich bin Journalist und gebeten Sie als Moderator und Gastgeber ein wenig durch diesen Abend hindurch zu führen. Zum Ablauf dieses Web Talks. Ich werde Ihnen gleich die Gäste vorstellen. Da komme ich mit den Gästen ins Gespräch über unser Thema. Und dann haben Sie natürlich auch wie immer die Möglichkeit, Ihre Fragen einzubringen. Sie kennen das ja schon bei uns. Da ganz unten auf dem Bildschirm, wenn Sie mit dem Cursor draufgehen, da gibt es so ein kleines Feld, da steht F und A, was nichts anderes bedeutet als Fragen und Antworten. Schicken Sie uns Ihre Fragen. Ich werde die dann im zweiten Teil des Gespräches aufgreifen und dann unsere Gäste weitergeben. Also, so. Ob nun Bibel, Koran oder Tora. In einem sind sich diese 3 monotheistischen Religionen eigentlich gleich. Sie tun sich erst einmal schwer mit der gleichgeschlechtlichen Liebe. Das mag ein religiöses, vielleicht noch vielmehr auch ein kulturelles Problem oder Phänomen zu sein. Aber mit dem Segen des Allmächtigen und Gott sei Dank darf in diesem Fall sagen, hat sich da einiges geändert in diesen letzten Jahren und auch darüber wollen wir heute miteinander reden. Ich darf Ihnen jetzt meine Gäste vorstellen und ich mache es alphabetisch. Ich begrüße ganz herzlich Rabbi Dr. Joshua Ahrens. Herzlich willkommen, lieber Rabbi Ahrens. Sie sind, wenn ich kurz vorstellen darf, Mitglied der orthodoxen Rabbinerkonferenz, Studium in Israel, Ungarn, Cambridge und in Luzern. Danach Rabbi unter anderem in Sofia, Zürich, Düsseldorf und Darmstadt. So viel zu Ihrer Person schon mal ganz kurz vorausgestellt. Willkommen, Herr Ahrens, dass Sie bei uns sind. Dann alphabetisch weiter bei uns Dalia Greenfeld. Sie ist eine der Vorsitzenden des LGBTQ-jüdischen Vereins Keshet Deutschland e.V. Darüber reden wir gleich miteinander. Zudem stellvertretende Direktorin bei der Anti-Defamation League. Herzlich willkommen, liebe Frau Greenfeld. Und schließlich Professor Dr. Leo Shapiro, ein weiterer Vorsitzender von Keshet, zudem Professor für Wirtschaftsrecht in Berlin. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Shapiro. So, mit Ihnen beiden, liebe Frau Greenfeld und Herr Shapiro, würde ich ganz gerne anfangen. Wer von Ihnen mag mir erklären, warum es eigentlich Keshet gibt? Warum war es notwendig, Keshet zu gründen? Frau Greenfeld, beginnen wir bei Ihnen. Die Dame zuerst.
Gerne. Keshet steht für Regenbogen auf Hebräisch und Keshet Deutschland haben wir vor etwa 2 Jahren gegründet aus einem Vakuum heraus. Also einerseits sind wir als Juden, Jüdinnen in Deutschland aktiv, wir sind Teil der Gesellschaft und gleichzeitig als queere Identitäten auch Teil der Gesellschaft. Und es gibt natürlich diese Überschneidung, die Intersektionalität von verschiedenen Identitäten und auch deswegen von Bedürfnissen. Das heißt, als queere jüdische Person hatte man sowohl innerhalb der jüdischen Community, aber auch außerhalb nicht wirklich einen Raum, um zu existieren. Es galt irgendwie die Prämisse, man muss sich zwischen seiner jüdischen und seiner queeren Identität entscheiden müssen. Und da kam Keshet Deutschland ins Spiel, zu sagen, wir haben einen Raum für queere Juden und Jüdinnen, und wo man eben sich nicht entscheiden muss zwischen diesen Identitäten, dieses lernen kann, kennenlernen kann, gemeinsam lernen kann und auch zusammen sein kann. Also ein bisschen safe oder safer spaces, gleichzeitig aber auch die Bildungsarbeit. Also nicht nur, wir sind zusammen und das ist schön so und wir uns gegenseitig akzeptieren, das ist eine Sache, aber es geht ja natürlich um den zweiten Schritt hinaus, Bildungsarbeit sowohl innerhalb der jüdischen Communities reinzuarbeiten, aber auch außerhalb in die queeren Szenen, wo ja auch Antisemitismus ein großes Problem darstellt bis heute und daher diese Bildungschancen auch zu nutzen in verschiedenen Szenen mit Keshet Deutschland. Genau, das ist so die Basis von woher wir kommen.
Okay, Herr Shapiro, heißt das, dass dahinter so ein gewisser Leidensdruck auch gestanden hat, nicht voll akzeptiert zu sein?
Ja, also in der Tat war die Situation vor unserer Gründung im Jahr 2008 diejenige, dass in den jüdischen Gemeinden in Deutschland es keinerlei Interessenvertretung für queere Jüdinnen in Deutschland gab. Es gab auch von Seiten der Organisation auch leider keinerlei Angebote für queere Menschen. Das führte leider dazu, dass auch in den mehrheitlich orthodoxen Gemeinden queere Menschen sich nicht wohlgefühlt haben. Sie fühlten sich nicht akzeptiert. Und das führte dann mehrheitlich dazu, dass sie sich tatsächlich dann auch nicht innerhalb ihrer Familien geoutet haben oder dann eben die jüdischen Gemeinden verlassen haben. Und wir fanden diese Situation absolut nicht mehr zeitgemäß im Jahre 2018. Wir wussten natürlich auch, dass in anderen Ländern, in Amerika, in England, Australien und natürlich auch in Israel, die queere Community absolut anerkannt war, schon in den jüdischen Gemeinden. Und wir fanden es absolut unerträglich, dass das in Deutschland nach außen hin sichtbar nicht mehr, also oder noch nicht der Fall war. Und haben gesagt, wir brauchen eine Interessenvertretung, um einen Safe Space zu bilden, zunächst um queeren jüdischen Menschen einen Platz zu geben, um ihnen zu zeigen, ihr könnt eure jüdische Identität auch als queere Menschen leben und ihr könnt in unseren jüdischen Gemeinden auch als queere Menschen existieren, auch nicht die jüdischen Gemeinden verlassen oder gar versteckt in diesen jüdischen Gemeinden leben. Und insofern bestand in der Tat ein Leidensdruck, weil wir erst einmal eine Repräsentation nach außen hin gründen mussten, um jüdisches, queeres Leben sichtbar zu machen, weil das vorher einfach tabuisiert war, queere Menschen unsichtbar gemacht wurden in unseren Gemeinden mehrheitlich und es daher erstmal wichtig war, dieses Thema überhaupt auf die Agenda zu bringen.
In der Tat. Gut. Lieber Rabbi, jetzt nehme ich Sie mal mit ins Gespräch. Das hört sich so an, als wenn es da in der Tat Probleme gab in der Gemeinde. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Bevor wir auf die Probleme in der Gemeinde kommen, würde ich Sie ganz gerne erstmal fragen, als, ich sage mal, Schriftgelehrten, als Mann der Schrift. So, wie schaut denn der schriftliche Befund eigentlich aus? Was sagt die Tradition? Was sagen Tora und Talmud eigentlich zu der Frage der gleichgeschlechtlichen, gleich nochmal weitergehend, der queeren Liebe?
Das ist tatsächlich nur teilweise scheinbar sehr klar, aber ich würde sagen, es ist gar nicht mal so einfach. Also erstmal muss man natürlich sagen, wenn man die jüdische Position nimmt, von wem spricht man? Weil da gibt es tatsächlich ganz viele unterschiedliche Meinungen, das ist klar. Und man sieht, dass auch nicht nur die Frage orthodox und nicht orthodox, sondern auch innerhalb der orthodoxen Community kommt sehr darauf an, was und auch eben, in welchem Bereich von quer bewege ich mich. Also ich fange jetzt einfach mal an mit der Homosexualität. Da ist es tatsächlich so, es gibt einen Satz, der da sehr prägend ist in der Tora, also in den fünf Büchern Mose. Da steht ganz klar drin, mindestens der Analverkehr zwischen zwei Männern, der ist verboten, der ist verpönt. Das ist sogar ein Gräuel, heißt es da. Also das ist auch, wenn man den Kontext da sieht, wo das drin steht, also das ist sehr klar negativ. Und das hat natürlich ganz klar das Judentum über lange Zeit geprägt. Und da ist sicherlich erstmal eine starke negative Belastung, sage ich mal, in der Religion. Heute wird übrigens dieser Vers auch ganz unterschiedlich interpretiert. Also können wir vielleicht nochmal ins Detail gehen. Also das heißt, auch in der orthodoxen Community, vor allem natürlich in der modernen Orthodoxie, ist man da wesentlich offener. Und da gibt's alle möglichen Interpretationen heute, so dass das vielleicht gar nicht mehr zum Tragen kommt. In der Ultraorthodoxie ist vielleicht anders.
Ja. Wenn das dieser eine Satz nur ist, von dem Sie gerade da sprechen, und der sich dann ja auf Männer bezieht, müssen wir da differenzieren? Also das mit den Männern, das ist verboten, die Frauen aber dürfen, die Queeren auch, oder wie ist das dann?
Genau, also es ist tatsächlich etwas komplexer, weil zu Frauen zum Beispiel steht gar nichts in der Tora. Das heißt also, das haben wir nur so in der Tradition, in der mündlichen Tradition bei uns, der rabbinischen Literatur. Da gibt es beides, da geht es in beide Richtungen. Und das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass natürlich ein wichtiges Gebot im Judentum ist, Kinder zu bekommen. Und lesbische Frauen können weiterhin Kinder bekommen. Bei Männern natürlich, mit anderen Männern geht das erstmal nicht. Also jetzt mal Adoption mal zur Seite gelassen. Die andere Geschichte ist genau quer. Also da gibt es tatsächlich mehr. Also da wäre man vielleicht auch überrascht. Also das kommt auch aus der rabbinischen Literatur, dass beispielsweise Transsexualität oder auch Transmenschen, die sind ganz anders anerkannt. Also das war eine Realität, mit der hat sich die rabbinische Literatur auseinandergesetzt. Wir haben nicht nur zwei Geschlechter im Judentum, sondern wir haben sechs Geschlechter im Judentum. Also das heißt, von Anfang an waren sie da akzeptiert. Und ich würde sagen, das ist sogar besser als heute in unserer westlichen Gesellschaft. Wenn da irgendwie ein Baby geboren wird und passt nicht, dann wird es sozusagen passend gemacht. In der jüdischen Tradition hat man das Kind erstmal so akzeptiert, wie es war, auch wenn es vielleicht eben keine klare Geschlechteridentität im Sinne von männlich oder weiblich hatte. Man sieht auch schön eigentlich, wie es ausgedrückt ist in der rabbinischen Literatur, wie die Rabbiner auch dafür gesorgt haben, dass die Menschen trotzdem auch ihr Judentum voll leben können. Also ich glaube, das ist ein großes Beispiel. Also hier kann auch die Religion eine Brücke sein. Und wir finden sogar in der Bibel Stellen, die sagt, erstmal, wir dürfen aufgrund von einer ungenauen Geschlechtlichkeit Menschen nicht diskriminieren. Also so steht's in Jesaja beispielsweise. Oder wir haben auch andere Stellen, da wird wohl schon hingewiesen, auf jeden Fall über die rabbinische Literatur, dass da eine Transidentität ist. Also dass es Frauen gab, die vielleicht eine männliche Identität hatten oder andersrum. Also auch das ist eigentlich schon dort drin.
Jetzt zwischengehen, weil was ich jetzt dann nicht ganz verstehe, ist, wenn ich diese Offenheit raushöre. Also wir haben nur diesen einen einzigen Satz, Männer-Analverkehr. Bei Frauen ist es schon viel flexibler, um es mal etwas salopp zu formulieren. Und mit Trans ohnehin kein Problem bei mindestens sechs Geschlechtern. Andererseits haben aber gerade der Leo Shapiro und die Frau Greenfeld gesagt, da gab es schon Probleme. Also heißt das, was ich früher mal angedeutet habe, es sind eigentlich weniger religiöse als kulturelle Probleme?
Lieber also, die beiden nochmal. Ja, klar ist es so leicht nicht. Aber ich würde trotzdem sagen, dass tatsächlich doch heute weit mehr ein kulturelles Problem als ein religiöses Problem ist. Und das sieht man auch, also Leo Shapiro hat es auch schon gesagt, in anderen Ländern ist anders. Wir sehen also auch in USA und in Israel gibt es auch viele orthodoxe Organisationen in dem Bereich LGBTQ+. Wir haben beispielsweise auch in England der Oberrabbiner, also man sieht, das ist wirklich Mainstream, der da auch einen Leitfaden im Umgang mit queeren Menschen herausgegeben hat, wo er wirklich sagt, die Diskriminierung oder Homophobie von solchen Menschen, das ist Chilul Hashem. Also das ist eigentlich eine Beleidigung des Namen Gottes. Also wirklich eine ernstzunehmende Geschichte. Also das hat er so klar geäußert. Ich würde sagen, aber vielleicht, da müssen wir jetzt auch mal die anderen beiden mit der Erfahrung lassen. Ich glaube, meine persönliche Erfahrung ist tatsächlich, dass es darauf ankommt, wer tatsächlich, wie sich Gemeinden vielleicht auch in Deutschland zusammensetzen. Also das ist tatsächlich auch vielleicht anders als in anderen Ländern.
Herr Shapiro, was ist Ihre Erfahrung, vielleicht auch aus der Arbeit bei Keshet? Gibt es wirklich junge Jüdinnen, junge Juden, die damit hadern, mit ihrer queeren Sexualität, weil sie das Gefühl haben, sie sind von Gott verstoßen, wirklich aus religiösen Gründen? Oder sind es letztlich die kulturellen Gemeindegründe? Herr Shapiro.
Genau. Also ich glaube, wir müssen vielleicht zwei Dinge erstmal nochmal von Anfang an differenzieren. Also natürlich haben wir ja im Judentum, anders vielleicht als in anderen Religionen, ja kein Monopol in den Denominationen. Also wir haben ja von vornherein schon mal verschiedene Denominationen. Wir haben ja eine Orthodoxie und ein liberales Judentum und ein konservatives Judentum. Und vor allem im Reform und im liberalen Judentum gibt es ja sozusagen diese ganze Problematik der Auslegung dieser Bibelstelle ja nicht mehr, weil dort von vornherein gesagt wird, mit unterschiedlichen Argumentationen, dass gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Männern und Frauen und auch Transidentität und auch Interidentität akzeptiert wird. Das heißt, in diesen Denominationen haben wir sozusagen diese Problematik nicht, weswegen queere Menschen, die für sich ein religiöses Leben wollen, immer schon die Möglichkeit hatten, diese Denomination dann zu verfolgen. Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass in Amerika queere Menschen schon seit den 60er und 70er Jahren ganz stark einfach die Reformbewegung verfolgt haben und unterstützt haben und sich dort wohlgefühlt haben. So, jetzt haben wir das Problem in Deutschland, dass die Gemeinden in Deutschland überwiegend sogenannte Einheitsgemeinden sind, die in vielen kleineren Städten dann doch überwiegend orthodox halt geleitet werden und man jetzt anders als vielleicht in einer Stadt wie Berlin, wo es dann auch eine Reformgemeinde gibt, man nicht die Möglichkeit hat, in so eine Reformgemeinde zu gehen. So, das heißt, man ist also dann doch letztendlich in so einem orthodoxen Korsett gefangen. Und diese wunderschönen Auslegungsmethoden, die Joshua Arendt gerade uns jetzt innerhalb der Orthodoxie gebracht hat, die existieren tatsächlich. In Amerika oder auch in England hören wir jetzt tatsächlich davon, dass es eben immer mehr oder auch in Israel orthodoxe Rabbiner gibt, die sich diesen Auslegungsmethoden widmen und auch sich jetzt immer mehr öffnen. Wobei ich auch da jetzt noch nicht den Eindruck habe, dass es orthodoxe Rabbiner gibt, die jetzt gleichgeschlechtliche Paare segnen würden. Also soweit, glaube ich, sind wir jetzt noch nicht. Aber die sich jetzt so peu à peu auch im Lichte des Zeitgeistes der säkularen Gesellschaft jetzt versuchen, dem sich zu nähern, so einer Anerkennung von queeren Menschen. Aber in Deutschland haben wir tatsächlich das Problem, und das ist das, was wir bei Casual erleben, dass wir da noch nicht sind. Also wir haben immer wieder jetzt von Personen gehört, die tatsächlich in orthodoxen Synagogen erlebt haben, dass Rabbiner auch ganz offen gegen queeres Leben in ihren Reden gesprochen haben. Wir haben gehört, dass Personen auch bestimmte Jobs nicht bekommen haben in den Gemeinden, weil sie queer waren, sei es als Religionslehrer, aber auch als vielleicht nicht Religionslehrer, sondern einfach einen nicht religiösen Job nicht bekommen haben in einer Gemeinde. Also wir haben schon von verschiedenen Diskriminierungserfahrungen gehört in orthodoxen Synagogen oder Gemeinden, sodass wir jetzt im Moment uns wünschen würden, dass mehr Menschen die Auffassung von Joshua Arendt vertreten würden innerhalb der Orthodoxie. Aber wir können das in Deutschland im Moment noch gar nicht verzeichnen. Also wir erleben gerade mit Keshet, dass wir viele Reformsynagogen haben, die sich mit uns, also die mit uns arbeiten wollen, und auch Organisationen haben, die mit uns arbeiten wollen. Aber orthodoxe Gemeinden oder orthodoxe Synagogen oder Organisationen sprechen mit uns einfach nicht auf uns zu. Das erleben wir einfach nicht.
Ich möchte das noch ein bisschen genauer verstehen. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, wenn ich mir die Struktur der jüdischen Gemeinde in Deutschland angucke, in der Bundesrepublik, dann ist ja eine große Zahl der Gemeindemitglieder im Grunde haben ihre Herkunft stark von der UdSSR geprägt, sogenannte Kontingentflüchtlinge. Dadurch sind die jüdischen Gemeinden ja wieder groß geworden, auch in den letzten Jahren in Deutschland. Und das sind ja Menschen, bei denen mal, ohne da jetzt klagen zu wollen, aber teilweise wirklich auch gesellschaftlich, kulturell fast homophobe Tendenzen beobachten kann. Ist das ein Grund dafür, dass es in den Gemeinden dann doch mal anders ausschaut als beim Rabbi in seiner Lehre?
Vielleicht da zu Beginn vielleicht noch der Hinweis, dass wir über Homo- und Transfeindlichkeit immer gerne sprechen, weil die Phobie, die Angst vor queeren Menschen so eigentlich nicht existieren sollte, sondern irgendwie die Feindlichkeit. Aber Sie haben natürlich recht, wir sagen, mindestens 85-90% der jüdischen Gemeindemitglieder und Gemeinschaften hier in Deutschland haben ihren Ursprung, so wie auch Leo und ich zum Teil, aus der, in der ehemaligen Sowjetunion und sind in den 80ern oder 90ern, 70er Jahren als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen. Also wenn man Michael Brenner und seinen Analysen folgt, dann weiß man auch genau, dass vor den 70er Jahren die jüdische Gemeinschaft in Deutschland immer unter 30.000 Menschen war und danach erst in den 70er, 80er, 90er Jahren größer geworden ist in der Zahl und damit auch die Ansprüche steigen. Es gibt zwei Dinge bezüglich Vorurteile und Voreingenommenheit. Einerseits, wir in Deutschland sind Teil der Gesellschaft, wie ich gesagt habe, egal ob jüdisch, queer oder nicht queer. Das heißt, die normalen Vorurteile, die normalen generellen Homo- und Transfeindlichkeiten, die in Deutschland existieren, existieren genauso in der jüdischen Community. Das ist ja nur, weil da ein anderes Gotteshaus besucht wird oder eine andere Speise an einem hohen Feiertag gegessen wird, ändert sich das ja nicht. Das heißt, wir kämpfen mit den gleichen Problemen wie andere queere Organisationen und Vereine. Das gleichzeitig haben wir natürlich aber auch die doppelte Schwierigkeit, dass in der ehemaligen Sowjetunion noch viel stärker die Vorurteile gegenüber LGBTIQ-Personen, besonders auch schwule Männer, dort sehr stark geprägt ist. Das heißt, das haben wir in unserer Community definitiv drin, dass nicht nur gegenüber schwulen Männern oder LGBTIQ-Personen, auch gegenüber anderen Gruppen in der Gesellschaft besonders starke und besonders große und verbreitete Vorurteile herrschen. Also das ist definitiv ein Problem, das wir sehen und das wir auch kennen, vor allem innerhalb unserer Aktiven, sag ich mal, die uns das erzählen, wie das sowohl privat ist als auch darüber hinaus. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Strukturen deswegen so sind. Die Strukturen wurden nämlich auch von deutschen, jüdischen Grundstein mitgebaut. Das heißt, ich glaube nicht unbedingt, dass es nur daran liegt, aufgrund dieser sowjetischen Einwanderungsgeschichte, dass es besonders stark ist oder besonders präsent ist. Es hat sehr wohl, glaube ich, viel damit zu tun, dass die Strukturen auch keine Lust haben, zum großen Teil sich mit dem Thema zu befassen. Rabbin Ahrens ist super und macht einen Talk mit uns, aber wir haben vor kurzem mal eine Rundmail geschickt an alle RabbinerInnen, also sowohl von der orthodoxen als auch der allgemeinen Rabbinatskonferenz, um uns noch mal ein paar Fragen zu beantworten, ob sie grundsätzlich eine Segnung durchführen würden bei einem, was auch immer, queeren Paar und so weiter. Und darauf haben gerade mal von ich weiß gar nicht, was die aktuelle Zahl ist, definitiv über 100 RabbinerInnen weniger als 10 geantwortet. Nach mehrfach und nicht, weil sie es nicht gesehen haben, sondern, sie antworten halt nicht, warum, weil es ihnen schon gar nicht wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, wo überhaupt die Bedürfnisse dieser Community sind. Es gibt auch die Vorurteile, und damit ende ich erstmal, dass es niemanden betrifft. Also als wir Keshet gegründet haben, hat man uns gesagt, ach ja, gut, die 5 Leute, die da kommen werden, bis natürlich verstanden worden ist, dass da ein großes Bedürfnis da ist. Der Fakt, dass 120 queere jüdische Menschen zu einem Gottesdienst kommen, die sonst zu keinem anderen Gottesdienst kommen würden, hat dann angefangen, bei den Institutionen auch ein bisschen das Verständnis zu geben, da gibt's eine Lücke, da gibt's Menschen, die genau dieses Thema und diese Identität betrifft. Und daran arbeiten wir noch. Ich glaube, da ist in den Institutionen, also wirklich die Strukturen, die Sie angesprochen haben, überhaupt kein Verständnis, wie viele Menschen es betrifft, für wie viele Menschen es wichtig ist und prägend ist, eben diese Identitäten auch mit sich zu tragen. Und da haben wir, wie gesagt worden ist, vorher schon noch viel, einen langen, langen Weg vor uns, haben aber da Anfänge, mit denen wir arbeiten können, mit einigen konservativen Synagogen, die da auch mitmachen. Und ich denke, da vielleicht auch nochmal der Hinweis, ich denke, wie Rabbiner Ahrens gesagt hat, wenn das Oberrabbinat, wie in den Vereinigten Königreich, in der UK, wenn das orthodoxe Oberrabbinat so einen Brief rausgibt in Befürwortung und Unterstützung für LGBTIQ-Personen, ich glaube, das hat einen großen Beitrag geleistet zu der Akzeptanz, zu der Normalisierung dieses Themas erstmal.
Lieber Herr Rabbiner, ich sehe Sie die ganze Zeit bedächtig nicken. Eins habe ich jetzt schon mitbekommen, wir haben mit Ihnen ein richtig liberales Exemplar aus orthodoxen Rabbinerrunde bei uns, darf ich mal so sagen. Jetzt müssen Sie ein bisschen mit Insiderkenntnis mir weiterhelfen. Was umtreibt, der Leo hat es gerade angesprochen, dass auch Rabbiner in ihren Predigten dann teilweise wirklich auch noch Vorurteile verbreiten. Was umtreibt Ihre Rabbinerinnen, Kolleginnen, dass sie doch sich noch ein bisschen schwerer damit tun, als das anscheinend bei Ihnen der Fall ist?
Also ich kann jetzt natürlich auch nicht für alle orthodoxen Rabbiner hier in Deutschland sprechen und ich muss sagen, ich weiß es jetzt tatsächlich nicht, mir ist das jetzt so nicht bekannt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da Probleme gibt. Das ist auch wieder die Frage, glaube ich, muss ich sagen, für mich, wo vielleicht auch die Rabbiner herkommen, was deren Sozialisation ist. Also ich merke das immer wieder innerhalb der orthodoxen Community. Es ist schon wichtig, wo kommt ein Orthodoxer her und was ist da auch sozusagen der Hintergrund, also nicht nur irgendwie Land oder sonst was, sondern auch die Ausbildung und so weiter. Also da gibt es schon tatsächlich große Unterschiede. Und ich möchte es gar nicht schönreden, also ich habe es ja am Anfang gesagt, da gibt es noch viel negative Einstellungen aufgrund eben natürlich solcher Quellen, wie wir es da am Anfang auch besprochen hatten. Aber auf der anderen Seite sehe ich wirklich viel Bewegung und ich muss schon sagen, ich teile die Meinung jetzt nicht ganz so. Also dieses orthodox-liberal, bei den Liberalen ist alles gut, ja, bei den Orthodoxen ist schlecht. Das sehe ich so in Deutschland nicht. Ich kenne einen liberalen Kollegen, der gesagt hat, nach seiner Rabbinerausbildung, er wird nicht Rabbiner in Deutschland, sondern der ist eben dann im Ausland Rabbiner geworden, weil er gesagt hat, auch in den liberalen Gemeinden in Deutschland, die dann eben auch sehr natürlich sowjetisch geprägt waren, also oder russischsprachig von der Community, da fühlt er sich nicht wohl. Und auch zum Beispiel, er hat sich segnen lassen oder eine Chuppa gefeiert, also eine jüdische Hochzeit, aber auch außerhalb von Deutschland, also ich glaube in England, und hat auch gesagt, also das ist auch selbst im liberalen Judentum noch nicht gang und gäbe. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, vielleicht hat sich da auch wieder mehr getan, ja, das kann alles sein. Aber ich sag mal, also man merkt, dass da gibt es unterschiedliche Erfahrungen, auch übrigens von mir persönlich, ich habe in England studiert und in England, natürlich, ich war dann da auch vielleicht in einer sehr akademisch geprägten, offenen Gemeinde in Cambridge, eine orthodoxe Gemeinde, da war das ganz anders, ja, also da ist überhaupt kein Problem mit queeren Menschen gewesen, also man kann das wenig pauschalisieren, aber selbst im deutschsprachigen Raum tut sich da sehr viel, also ich habe zum Beispiel auch persönlich jetzt, wenn wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, auch einen Transmenschen, eine Transperson mit begleitet bei einem orthodoxen Giur in Deutschland übrigens. Ich weiß, es gibt auch orthodoxe Rabbiner, die Segnungen von gleichgeschlechtlichen Paaren machen. Also das ist meines Wissens jetzt nur in USA der Fall, aber das gibt es auch. Ich habe zum Beispiel auch in der Schweiz in einer kleinen Gemeinde, und ich muss auch sagen, da war ich selber ein bisschen überrascht, weil es wirklich eine sehr religiöse, orthodox geprägte Gemeinde ist, dort ein Gemeindemitglied war auch schon lange, also die Familie war auch bekannt, wo dann eben eines der Töchter auf einmal gesagt hat, ja, ich habe aber eigentlich eine männliche Identität, hat dann die Geschlechtsumwandlung gemacht und ich habe da geschaut, wie geht es mit der Gemeinde, weil ich auch als Rabbiner ich muss ja auch die Gemeinde mitnehmen, ich kann nicht was gegen die Gemeinde sozusagen machen und die waren aber dahinter, also wir haben da auch, ich habe auch einen Schiur gegeben zu dem Thema und so war das möglich, dass nach der Geschlechtsumwandlung hat er dann neu eine Aliyah bekommen, also einen Aufruf zur Torah, also etwas Wichtiges in der jüdischen Liturgie, hat vorher auch noch eine Namensgebung bekommen mit einem neuen Namen. Habe ich alles gemacht, war gut, aber es ging auch mit der Gemeinde. Also ich glaube, da liegt es schon dran, wer ist das und kann man das machen oder nicht.
Hans, jetzt habe ich ja vorhin schon von Ihnen gelernt, dass das mit Trans ohnehin nicht so ein großes Problem ist. Mehr mit gleichgeschlechtlicher Liebe. Und jetzt nochmal ganz kurz, ich kann Ihnen die Gretchenfrage in diesem Fall nicht ersparen. Die Nagelprobe, wie wäre es denn, wenn ein gleichgeschlechtliches Paar, nichts mit Trans, und ein gleichgeschlechtliches Paar, zwei Frauen, zwei Männer, zu Ihnen kommen würden und sagen würden, wir würden gerne von Ihnen gesegnet unter die Chuppa, also unter den Hochzeitsbaldach hintreten und heiraten. Jetzt mal ganz konkret. Würden Sie sagen, okay, mache ich mit euch, wenn ich euch kenne, ich stehe dazu, oder sagen Sie, nee, geht leider nicht. Jetzt, sorry, mal konkret die Gretchenfrage.
Ja. Nee, ist gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich wurde bisher nie dazu gefragt. Übrigens, by the way, Dalia, also wir können übrigens auch noch du sagen, weil du sagst so Rabbiner Ahrens, aber wir kennen uns ja sehr gut. Also ich
jüdische Welt, nein, wir kennen uns alle,
ja. Ja, ich habe übrigens Ich habe übrigens diese Umfrage habe ich irgendwie nicht bekommen. Also ich weiß jetzt nicht, wie das war oder an wen das wie verschickt wurde. Da müssen wir noch drüber sprechen, weil leider habe ich es tatsächlich nicht bekommen. Sonst hätte ich da vielleicht auch was geantwortet. Aber tatsächlich ist so, also ich wurde noch nie gefragt und ich wüsste es ganz ehrlich nicht. Also es ist schon was tatsächlich noch eine Tabu-Geschichte bei uns in Europa ist. Und wie gesagt, bei mir ist es schon auch so, dass es nicht nur darum geht, wie ich vielleicht denke, sondern ich glaube, man muss auch die Gemeinde, wenn, mitnehmen können bei solchen Sachen. Deshalb eben, wie gesagt, auch in der Transgender-Geschichte die Namensgebung und auch ein Aufruf zur Tora, das war da in Ordnung, da stand die Gemeinde auch dahinter. Aber ob das bei allen Dingen und eben auch bei sowas so ist, das ist natürlich die Frage. Ich sage aber mal so, ich finde, das ist ganz wichtig, klar zu machen, dass natürlich auch wir orthodoxen Rabbiner wissen, es gibt in jedem Kontext, überall in jeder Schule, in jeder Gruppe, in jeder Gemeinde, gibt es natürlich queere Menschen. Also das zu ignorieren, das ist Quatsch und das macht auch niemand. Und für mich, ich sehe meine Rolle tatsächlich, dass ich immer für alle Menschen da bin und offen bin und seelsorgerisch da bin und die unterstütze. Und ich werde auch, ich bin kein Richter, ich bin kein Polizist. Also ich werde niemanden ausschließen und ich werde auch niemanden verurteilen, sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte die Leute reinholen in die Gemeinde. Ich möchte sie ins Judentum bringen. Ich möchte jedem ermöglichen, dass er oder sie oder wie auch immer ein religiöses Judentum leben kann. Das ist mein Ziel auf jeden Fall. Also so viel kann ich auf jeden Fall
sagen. Das war der erste Teil der Diskussionsrunde zum Thema Homosexualität und Judentum der Friedrich-Naumann-Stiftung. Nach der Musik geht es weiter mit Teil 2. Ihr hört weiterhin Radio X mit der Sendung Radio Sub. Hier geht es weiter mit Teil 2 der Diskussionsrunde zum Thema Homosexualität und Judentum der Friedrich-Naumann-Stiftung und Meinhard Schmidt-Degenhardt.
Leo Shapiro, jetzt müssen Sie mir weiterhelfen. Gibt es denn gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland, von denen Sie sich vorstellen oder die auch schon mal signalisiert haben, ja, wir würden gerne auf einen Rabbi zugehen, eine Rabbinerin, oder haben die sogar schon gemacht und welche Erfahrungen haben die dann gemacht? Vielleicht waren die ja nicht beim Joshua Ahrens, war anders. Herr Shapiro, erzählen Sie mal.
Ja, selbstverständlich sind wir ja jetzt inzwischen die Anlaufstelle Nummer 1 geworden mit diesen Anfragen, weil natürlich ihre Menschen vorher gar nicht wussten, wen sie anfragen sollten. Und jetzt werden wir natürlich immer bombardiert mit diesen Anfragen. Wen könnt ihr uns empfehlen? Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass wir natürlich Kontakt haben zu queeren und auch nicht queeren liberalen Rabbiner und RabbinerInnen, die, von denen wir wissen, dass sie gleichgeschlechtliche Segnungen durchführen würden, sehr vereinzelt. Aber das Problem, und da würde ich sozusagen direkt auf Rabbiner Ahrens Antwort natürlich auch gerne reagieren wollen, ist, dass wenn wir natürlich dann hören, dass Rabbiner und selbst Rabbiner, die sozusagen eine eher liberale Auffassung zu dem in Rede stehenden Vers haben, dann sozusagen sich nicht sicher sind, ob sie sozusagen die Segnung dann durchführen würden, dass man sich natürlich im Klaren sein muss, was das bedeutet für diese queeren Menschen, weil das natürlich extrem ausschließend wirkt und man natürlich nicht sagen kann, ich möchte queere Menschen einbinden in meine Gemeinde und ihnen gleichzeitig aber signalisieren, ich kann dich hier nicht segnen, weil das natürlich ein so elementarer Bestandteil des Lebens ist, dass man weiß, ich kann die Person, die ich liebe, auch in meiner Gemeinde heiraten. Und wenn man das sozusagen gespiegelt bekommt von dem Oberhaupt der Gemeinde, dass mir das nicht geht, dann kann man sich natürlich nicht wohlfühlen in dieser Gemeinde. Und ich glaube, das ist etwas, was einem bewusst sein muss, wie schmerzhaft das sozusagen ist für queere Menschen, wenn man weiß, dass man in dieser Gemeinde eben dieses Recht, was ja jeder andere Mensch ja auch hat, dass dieses Recht einem dann verwehrt wird. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Menschen dann eben diese Gemeinden eben verlassen, also auch gerade orthodoxen Gemeinden.
Konkret nachgefragt. Jetzt.
Ja, natürlich. Das war ja meine Antwort. Wir haben schon mindestens 10 Nachfragen gehabt. Also,
sorry, gab es, erkennen Sie, gleichgeschlechtliche jüdische Paare, die gemeinsam unter den Baldachin getreten sind? Kennen Sie die, die den Segen bekommen haben, sei es in Deutschland oder in einem anderen Land? In Israel?
Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich.
Okay. Liebe Frau Greenfeld, jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Sie haben ja so ein bisschen vorhin auch erzählt, die Arbeit von Keschet. Wir haben jetzt eben angesprochen, die Kontakte zu den Rabbinerinnen in die Rabbinerinnenkonferenz. Da ist manches an der Mailadresse nicht so richtig gelaufen, wie wir gerade schon mal rausbekommen haben, zumindest bei Joshua Ahrens. Aber Frage, was mich noch über die Rabbinerinnen hinaus interessiert, haben Sie als Keschet auch offiziell Kontakt, ich sag mal, mit den jüdischen Landesverbänden, mit der zentralen Wohlfahrt, mit dem Zentralrat? Gibt es da offizielle Kontakttreffen, Unterstützung auch? Wie läuft das ab? Wie weit sind Sie da in Ihrer Arbeit schon?
Zum einen, als wir Keschet gegründet haben, haben wir sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, also von Community-Members, also Leuten, die uns sofort nicht nur ein Like gegeben haben auf Facebook und Co., sondern sofort Teil von Keschet auch werden wollten und gesagt haben, wir freuen uns so sehr, endlich seid ihr da. Es gab auch aus den jüdischen Institutionen, Sie haben gerade genannt, der Zentralrat der Juden in Deutschland, die Zentralwohlfahrtsstelle und andere, gab es auch zum Teil Beifall, zum Teil hat es auch ein bisschen gedauert. Wir arbeiten immer darauf hinaus, mit den jüdischen Gemeinschaften und mit den Institutionen zu arbeiten. Das Ziel von Keschet ist nicht rauszugehen, sondern das Ziel ist, dass Teil dieser Gemeinschaft, die wir sowieso schon haben, auch queeres jüdisches Leben sichtbar und selbstverständlich wird. Daher definitiv, also wir bekommen Unterstützung zum Teil aus diesen Institutionen, von einigen mehr, von anderen weniger. Ich glaube, wichtig dabei ist zu nennen, dass es auch eine Entwicklung gab. Also in den zweieinhalb Jahren, die wir den Verein leiten, würde ich sagen, dass sich das zum Positiven schon entwickelt hat. Wir haben ein Regenbogenseminar gemacht mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, also ähnlich wie die Caritas, der jüdische Wohlfahrtsverband, ein wunderbares Seminar, an dem queere und nicht queere Leute auch zusammenkamen und diskutieren konnten zu diesen Themen. Ich glaube, das war ein erster guter Schritt. Gleichzeitig würden wir auch gerne Mitglied werden als Organisation bei der Zentralwohlfahrtsstelle und sind es noch nicht. Und gleichzeitig der jüdische Frauenverbund, der seit 30, 40, 50 Jahren nicht kein einziges Treffen mehr hatte, glaube ich, ist Mitglied. Also ich finde, das ist schon sehr gerechtfertigt, wenn ein aktiver jüdischer Verband dort zumindest Mitglied werden kann. Von mir ist auch gerne ohne Stimmrecht von Anfang an, aber da zumindest Mitglied sein kann und beitragen kann den Leisten. Also wir sind da am Arbeiten, wir hören da auch viel Positives. Wir haben auch gerade erst letzte Woche eine tolle Anfrage von der Zentralwohlfahrtsstelle bekommen über einen Landesverband in Nordrhein-Westfalen, der mit uns arbeiten möchte. Also es gibt da kleine Schritte und wir werden uns da bewegen. Gleichzeitig der Zentralrat der Juden in Deutschland, von dem erhalten wir auch eine Förderung, also eine Mikroförderung für kleinere Projekte, kleinere Vor-Ort-Veranstaltungen. Das sind dann meistens unter 500 Euro, die wir für ein Vor-Ort-Event irgendwie brauchen. Wer sich noch erinnert, wie das ist mit diesem Vor-Ort-Sein. Aber das sind die kleineren Summen. Und sonst muss man natürlich auch sagen, dass wir auch größere Stiftungen haben, die uns unterstützen. Also beispielsweise die weltweite jüdische Wohlfahrtsorganisation JDC gibt uns größere Summen für unsere Veranstaltungen. Und jetzt auch mit dem 1700 Jahre Projekt haben wir da ganz, ganz tolle Partner und Partnerinnen gefunden. Und eine würde ich noch erwähnen, die uns von Anfang an die Teil der Keschet-Geschichte sind. Und zwar ist das die Jüdische Studierendenunion Deutschland, die JSUD, aus der Keschet eine Arbeitsgruppe mal war, eine queere Arbeitsgruppe der Studierendenunion und daraus dann irgendwie auch ein bisschen Keschet mit gegründet worden ist. Und wir auch mit denen von Anfang an nicht nur ein Seminar gemacht haben zum Pride-Wochenende in Berlin, sondern auch immer wieder auch Aktionen machen. Also ich glaube, auch da ist Interesse da und ein Wille da und man merkt auch, in der jüngeren Generation ist das eine, und nicht unter allen, ja, das muss man auch dazu sagen, aber im vielleicht Mainstream insgesamt angekommen, dass es dazugehört, auch mal eine feministisch-aktivistische Woche zu machen, eine queer-aktivistische Woche, dass das dazugehört auch zu einem Jugend- und jungen politischen Aktivismus-Engagement. Also ich würde sagen, und Leo, wie du das wahrnimmst, ich glaube, wir haben zum einen Zuspruch und es gibt diese Kooperation, gleichzeitig sind da ganz klare Grenzen da. Das sind ganz klare Grenzen, dass wir nicht alles machen können und nicht mit jedem Landesverband und nicht mit jeder Gemeinde und Synagoge. Es gibt da wunderbare Beispiele, auch Mannheim beispielsweise als Synagoge und als Gemeinde ist unglaublich offen, haben uns angefragt über einen Aufklärungsworkshop nach kurzer Zeit und ein Mitglied von uns kommt aus der Gemeinde und hat sofort mitgemacht und da gibt es positive Beispiele. Also bald Keschet mit Aktiven auch da ist und dort in der Jugendarbeit oder auch darüber hinaus diese Arbeit leistet. Ich glaube, die Rückmeldung ist immer, dass danach erstmal Empathie da ist, Verständnis, Wissen und das hilft uns allen im Endeffekt in unserer Gemeindearbeit.
Das ist ja jetzt schon mal sehr positiv an. Lieber Herr Rabbiner, ich würde gleich bei Ihnen weiter nachfragen, vorab aber nochmal die Einladung auch unsere Zuschauerinnen, wenn Sie Interesse an Fragen haben oder Fragen haben an unsere drei Gäste. Fragen, die Sie schon immer gerne beantwortet haben wollten zu diesem Themenfeld Homosexualität im Judentum, dann schreiben Sie uns. Sie haben die Möglichkeit, diese Fragen über die F&A-Funktion einzureichen und ich gebe sie dann gerne weiter an unsere drei Referenten. Also noch einmal die ganz, ganz herzliche Einladung an Sie. So, lieber Rabbiner Ahrens, wie ist denn das eigentlich in der Rabbinerinnen-Ausbildung? Ich meine, wir haben ja auch in Deutschland, glaube ich, zwei Rabbinerinnen-Seminare. Wie ist das eigentlich? Ist das ein Thema oder wird davon ausgegangen, also wenn es beispielsweise über die Liebe und über die Hochzeit gesprochen wird, dass es ohnehin immer Heteros sind? Oder wird das in der Ausbildung, auch in der Theologie, eigentlich thematisiert inzwischen?
Also ich muss jetzt sagen, ich habe ja nicht in Deutschland meine Rabbinerausbildung gemacht, sondern in Israel. Und natürlich kommt es darauf an, wo man da auch in Israel die Ausbildung macht. Also ich habe sie gemacht in einer Institution von Rabbiner Shlomo Riskin, dem Oberrabbiner von Efrat. Und der ist sicherlich einer, der da sehr offen ist in dieser Thematik. Also das heißt, jetzt gerade kürzlich, die Bildungseinrichtungen heißen Ortora Stone Gruppe. Und von dieser Ortora Stone Gruppe gab es jetzt gerade vor einer Woche, glaube ich, oder sogar nur ein paar Tage ist es her, ein großes Symposium online, das eben genau über dieses Thema gesprochen hat mit verschiedenen orthodoxen Queer-Vertretern aus Israel und aus USA und mit einem Professor, der da auch geforscht hat in dieser Richtung und einer Psychologin, die da verschiedene Themen besprochen haben. Also da ist es sicherlich etwas, was auch bei der Seelsorge oder zur Seelsorgeausbildung gehört. Und vielleicht auch deshalb bin ich da vielleicht etwas sensibler als andere orthodoxe Kollegen von mir bei diesem Thema. Also ich glaube, das kommt tatsächlich wahrscheinlich darauf an, wo man da tatsächlich seine Ausbildung macht. Ich weiß aber natürlich eben genau, da gebe ich natürlich auch Leo Shapiro recht. Also da gibt es noch viele Dinge, die sind im Argen und wir sehen natürlich auch im Strukturellen. Das ist klar, die Strukturen, die werden sich langsam nur ändern. Ja, also das ist etwas, was noch ankommen muss, was noch Zeit bedarf. Aber ich sehe das trotzdem, die Entwicklungen da sehr positiv.
Wenn wir die Strukturfrage nochmal stellen, lieber Shapiro, was würden Sie denn konkret, beispielsweise vom Zentralrat, von den jeweiligen Landesverbänden, was würden Sie eigentlich einfordern, wenn Sie was fordern könnten, wenn die Sie einladen würden? Was würden Sie konkret einfordern, was müsste geschehen, damit wir einen Schritt weiterkommen in den Gemeinden?
Ja, also wir haben ja mit dem Zentralrat ja auch schon gesprochen und wir wurden ja auch schon mit eingeladen, auch zum Gemeindetag. Das war ja ganz revolutionär, die erste queere Organisation auf eines Gemeindetags. Also der nächste Schritt, also wir haben ja, wie gesagt, schon einiges erreicht. Wie gesagt, dadurch, dass der Zentralrat ja auch schon überhaupt mit uns gesprochen hat und uns sozusagen eine gewisse Förderung erreicht hat. Ein wichtiger zum Beispiel Schritt, ein großes Zeichen, ein symbolisches Zeichen wäre, dass der Gemeinde, also dass der Zentralrat zum Beispiel einfach ganz klar nach außen hin das einfach mal kommunizieren würde, also dass er sich für LGBTIQ-Rechte einsetzen würde, dass queere Menschen in unseren Gemeinden halt akzeptiert werden müssen. Also so eine Äußerung hat es zum Beispiel nach außen hin und nach innen hin noch nie gegeben. Also das wäre zum Beispiel allein von der Symbolik her ein wichtiges Zeichen. Ein zweites wichtiges Zeichen wäre natürlich, dass nicht wir als Cashel diese Aufklärungsarbeit leisten müssen in den Gemeinden und den Verbänden, sondern dass das tatsächlich dann vom Zentralrat organisiert wird und von den Gemeinden, also dass die Gemeinden sich dieses Themas annehmen und sagen, genauso wie wir uns einsetzen für andere marginalisierte Gruppen in unseren oder für andere hilfsbedürftige Gruppen in unseren Gemeinden, wie für Menschen mit Behinderung, wie für Menschen, die alleinerziehend sind, wie für Menschen, die älter, die berentet sind. Genauso kann man ja von sich aus auch sagen, okay, wir setzen uns ein für Menschen, die eine queere Identität haben und organisieren für unsere beispielsweise SozialarbeiterInnen Workshops, wie kann ich Sprache inklusiv gestalten, wie kann ich meine Arbeit so gestalten, dass queere Menschen sich hier abgeholt fühlen, wie kann ich Räume inklusiv gestalten. Also das wäre ganz klar unsere Forderung, dass nicht wir diese Arbeit einfordern müssen, sondern dass von den Gemeinden und vom Zentralrat diese Arbeit halt selbst in Eigeninitiative durchgeführt wird.
Stichwort Zentralrat. Jetzt sehe ich, sind schon einige Fragen unserer Zuschauerinnen aufgeploppt. Und eine ganz aktuelle Frage, die genau da anschließt, vielleicht Herr Shapiro, können Sie die beantworten? Ein Zuschauer fragt, gibt es eigentlich im Zentralrat auch queere Mitglieder? Oder von denen Sie zumindest wissen?
Es ist mir nicht. Also, vielleicht da korrigiere mich, aber es ist mir nicht bekannt, dass es eine offen queere Person im Zentralrat geben würde. Also jedenfalls nicht im Präsidium. So ist es mir jedenfalls nicht bekannt. Nein, ist mir nicht bekannt.
Frau Blinfeld, wissen Sie mehr?
Ich würde nur mal kurz zur Struktur sagen. Es gibt natürlich, die werden gewählt. Es gibt den Präsidenten, den viele von euch wahrscheinlich kennen, der Josef Schuster als Präsident des Zentralrats, der Teil des Präsidiums ist. Die werden gewählt von Delegierten. Die kommen auf eine Delegiertenkonferenz. Da sitzen dann, ich weiß nicht, 200, 300 Leute und wählen dieses Präsidium. Und diese RepräsentantInnen werden gewählt von ihren Gemeinden und Landesverbänden. Also da ist, was heißt der Zentralrat? Also es gibt, und dann gibt es auch die Professionellen, die für den Zentralrat arbeiten. Von dem gewählten Präsidium ist mir auch nicht bekannt, dass da jemand Queeres dabei ist oder war. Aktuell, also ist mir nicht bekannt, offen zumindest. Von Mitarbeitenden ist mir das auch nicht bekannt, aber heißt nicht, dass es nicht so ist.
Gut. In den Landesverbänden sicherlich schon. Also das kann ich bestätigen, aber das könnt ihr auch bestätigen. Also da auf der Ebene auf jeden Fall.
Jetzt würde ich die Frage gleich mal weitergeben an Sie als Rabbiner. In den verschiedenen Rabbinerinnenkonferenzen gibt es da queere Mitglieder, die Sie als solche auch dazu bekennen, lieber Herr Ahrens? Was ist so Ihre?
Also ich muss jetzt sagen, natürlich die allgemeine Rabbinerkonferenz, also die nicht-orthodoxen, die kenne ich tatsächlich jetzt zu wenig. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber vielleicht wisst ihr das dann. Und bei der ORD ist es nicht so. Es gibt aber auch in anderen, also nicht, wie gesagt, hier in Deutschland, aber in anderen Ländern in Rabbinerkonferenzen gibt es auch durchaus offen queere oder homosexuelle Rabbiner auch in der Orthodoxie. Das gibt es. Es ist immer noch sehr umstritten und eine kleine Minderheit auf jeden Fall, aber ist nicht ganz ungewöhnlich.
Eine weitere Frage, also die Frage kann ich aber tatsächlich beantworten. Also wir wissen, dass es keinen offen homosexuellen Rabbiner in ganz Deutschland gibt, weder also in der Orthodoxie noch in der Allgemeinen Rabbinerkonferenz. Die offen homosexuellen Rabbiner, mit denen wir in Kontakt stehen, sind alle nicht in Deutschland tätig. Das wissen wir. Also amtierend, so muss man das sagen, amtierend offen homosexuell.
Danke für die Ergänzung, Herr Shapiro. Eine nächste Frage einer Zuschauerin. Sie schreibt, es wurde betont, wie wichtig die Familie und das Kinderkriegen in der jüdischen Gemeinschaft ist. Daher würde es mich interessieren, ob es eine Position zum Thema Asexualität und Aromantik gibt, sowohl im religiösen Bereich als auch bei Keschet. Keschet, Frau Greenfeld, wollen Sie beginnen? Stichwort Kinderkriegen, Asexualität, Aromantik.
Also ich will kurz was zu Keschet sagen. Also bei Keschet ist grundsätzlich, sind alle willkommen, die die Vereinsziele von Keschet unterstützen. Man muss weder jüdisch noch queer sein. Die 12 € im Jahr nehmen wir gerne als Mitgliedsbeitrag, aber symbolisch. Aber sonst die alle Menschen, die diesen Beitrag unterstützen. Und da ist vollkommen egal, wie man zu Asexualität, Aromantik steht. Das wird noch niemand fragen, wie man dazu steht. Es ist relativ normal bei uns, dass man sich mit den Pronomen vorstellt, einfach um inklusiv zu sein. Es ist auch relativ normal, dass niemand guckt, wenn man als gleichgeschlechtliches Paar kommt mit seinen 2 Kindern. Da fragt nicht, guckt man nicht. Oh, das ist aber komisch, sondern das ist halt normal. Das gehört dazu. Das heißt, ich würde definitiv sagen, bei Keschet vollkommen egal, da wird niemand fragen und es wird auch niemand auf die Idee kommen, irgendwelche Kommentare dazu zu machen. Was eher der Fall sein wird, wenn jemand Interesse hat, dazu mal Workshops zu haben oder ein Live-Talk oder sonst wie, dass wir super gerne neue Themen auch mit aufnehmen, die wir bisher nicht so hatten. Also ich glaube auch, dass bei Keschet, bei unseren 150-ish Mitgliedern mit Sicherheit unterschiedliche queere Identitäten vorhanden sind und deswegen wir auch verschiedene Sachen mit abdecken. Aber es ist noch nie Thema gewesen. Wir sind ja auch einfach nur ein Interessenverband und reden ja nicht nur über Sex den ganzen Tag und Liebe. Ja, wir haben auch andere gesellschaftliche Themen, die wir besprechen. Von daher kam das so noch nicht zur Sprache. Wenn jemand das erzählen möchte oder teilen möchte, dann sind wir da super offen und wir haben sehr viele Menschen, die sich auch innerhalb des Keschet-Lebens mehr zu ihrer sowohl Gender-Identität als auch ihrer sexuellen Identität viel mehr auch kennenlernen und bekennen. Genau, aber zu den, wie das Judentum daran steht, der Herr Rabbiner kann da bestimmt mehr
sagen. Herr Rabbiner, let's talk about Sex oder nicht Sex, besser gesagt. Lieber Herr Rabbi, wenn Sie vorhin gesagt haben, das Kinderkriegen ist ja ganz elementar. Das ist ja auch der Auftrag der Schöpfung, der Auftrag des Allmächtigen an uns. So, und dann erlebt sich ein Mensch ganz bewusst auch als asexuell, will das auch leben. Wie ist das religiös zu vereinbaren? Verstößt er dann damit gegen dieses oberste Gebot der Fortpflanzung? Das ist ja ein gesellschaftliches, ein theologisches Thema inzwischen.
Ja, also tatsächlich ist das eine Verpflichtung von uns, dass wir Kinder bekommen. Ja, so steht es in der Tora, es ist sogar das erste der 613 Gebote, also wir haben eine ganze Latte. Und da ist es aber auch das erste und es ist wirklich nicht nur das erste, weil es halt zufällig jetzt da relativ vorne in der Tora vorkommt, in der Schöpfungsgeschichte, sondern ich glaube, es ist auch tatsächlich ein sehr wichtiges Gebot. Bei verschiedensten queeren Menschen ist das ja weniger ein Problem auch, vor allem auch heutzutage, da gibt es ja alle möglichen Dinge, die man machen kann. Auch das Judentum ist ja da sehr offen, auch was so In-vitro-Befruchtung und alles Mögliche angeht. Also da ist man durchaus ja sehr progressiv eingestellt, auch von orthodoxer Seite. Aber tatsächlich so gar nicht, gar keine Sexualität oder Kinder haben, das ist ungewöhnlich. Es ist auch tatsächlich so, weil wir haben ja zum Beispiel als Juden jetzt keine Mönche oder Priester, die jetzt zum Beispiel keine Sexualität leben dürfen oder sowas, sondern Sexualität ist eigentlich auch sehr positiv besetzt. Also man soll auch Sexualität ausleben. Also von daher tatsächlich ist es komisch. Aber auf der anderen Seite, es gibt, darf man auch nicht sehen, jetzt sowieso wahrscheinlich keinen Juden, der irgendwie jetzt alle Gebote hält. Ja? Also die einen versuchen es mehr, die anderen weniger. Also ich meine, für die einen ist auch wichtiger und für die anderen unwichtiger. Man muss ja auch sagen, wahrscheinlich in Deutschland für die allermeisten Juden ist es jetzt auch nicht so ganz so wichtig mit den Geboten. Also das heißt, wir reden ja auch hier nicht von einer Gemeinde, die wirklich da sehr fokussiert drauf ist. Würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Fokussierung wünschen als Rabbiner, aber dem ist nicht so. Und auch von rabbinischer Sicht muss man sagen, also da beurteilen wir jetzt nicht die Leute, wer was wie hält, weil wenn ich danach ginge, dann hätte ich sicherlich keine Gemeinde mehr, kein Minyan. Und der eine macht das nicht, der andere macht jenes nicht. Also das ist so, das ist auch die Realität.
Das Schicksal teilen Sie wahrscheinlich mit fast oder mit allen Religionen, würde ich spontan mal vermuten. Jetzt gibt es eine weitere Frage eines Zuschauers, die knüpft auch noch an Ihre Ausführungen, theologischen Ausführungen vorhin, lieber Herr Rabbiner. Sie haben davon gesprochen, dass es mindestens 6 Geschlechter gibt im Judentum. Erklären Sie das ganz kurz. Was sind diese 6 Geschlechter und wie habe ich das zu verstehen?
Also es gibt natürlich logischerweise männlich und weiblich, also das sind die ersten beiden Geschlechter und das sind auch tatsächlich so die Geschlechter, muss man auch sagen, die natürlich im Vordergrund stehen und wo sich sehr viel auch festmacht, was unsere Traditionen betrifft. Aber es gibt tatsächlich noch mehr. Es gibt beispielsweise den Androgynos, also das heißt eine doppelgeschlechtliche Person. Es gibt einen Tumtum. Also eine Person, deren sexuelle Eigenschaften unbestimmt oder verdeckt ist. Es gibt den Eilonit, also eine Person, die bei der Geburt weiblich ist oder als weiblich identifiziert wurde, aber dann in der Pubertät oder später männliche Merkmale entwickelt und auch unfruchtbar ist. Und es gibt auch noch einen Saris, also eine Person, die bei der Geburt als männlich eben identifiziert wurde und dann eben in der Pubertät weibliche Merkmale entwickelt und oder auch keinen Penis hat. Also da auch ohne Penis könnte auch später passieren, durch physische Einwirkung, durch einen Unfall oder so. Also da, das sind mal grundsätzlich die 6 Geschlechter.
Frage, Herr Shapiro, bei Keshet, erleben Sie da auch diese verschiedensten, also nicht nur diese binären Varianten, sondern auch, dass Menschen sich zu verschiedenen Geschlechtern zugehörig fühlen, nicht in dem binären Muster bereit sind zu denken. Wie ist das Thema bei Ihnen in der Arbeit im Verband?
Ja, selbstverständlich. Also wir haben natürlich über die Sexualitätsdebatte haben wir natürlich auch Gender-Debatten und wir haben natürlich Personen, die sich als trans identifizieren, aber natürlich haben wir auch Personen, die sich als non-binäre Personen verstehen, genauso wie das außerhalb des Judentums ein Thema aktuell ist, ist das natürlich auch bei Keshet ein ganz wichtiges Thema und wir versuchen da auch innerhalb von Keshet da auch Aufklärung zu betreiben. Wir haben auch ganz vor einigen Wochen da auch ein sogenanntes Insta-Live dazu, also ein Online-Workshop dazu gehabt, in der wir darüber aufgeklärt haben, weil es da natürlich auch innerhalb der queeren Community auch ganz viel Aufklärung bedarf, weil auch viele Leute sich damit nicht auskennen und auch zum Beispiel nicht wissen, wie man non-binäre Personen benennt mit den Pronomen und wie man sich da richtig verhalten soll und was das eigentlich genau ist mit dieser non-binären Identität. Viele tun sich da damit ja auch innerhalb der queeren Community schwer. Also in der Tat haben wir non-binäre Personen und das ist auch ein ganz wichtiges Thema für uns, da auch ganz viel Sensibilität da innerhalb unserer Community dafür zu schaffen. Absolut.
Frau Grinfeld, die Diskriminierung von LGBTQ, hier stolpere ich schon, ist ja nicht ein religiöses Phänomen. Inwieweit ist Keshet auch Teil eines gesamten Netzwerkes? Das ist ja ein gesellschaftliches, gesellschaftliche Herausforderung. Ich habe unlängst noch gelesen, ich glaube in Berlin allein gab es im letzten Jahr fast jeden Tag eine homo- oder transfeindliche Übergriff. Inwieweit versteht sich Keshet auch als Teil dieses gesellschaftlichen Aufklärungsnetzwerkes?
Genau das ist, was wir auch machen und machen wollen, ist Teil des queeren Netzwerkes und gesellschaftlichen Debatte zu sein. Also einerseits der gesellschaftlichen Welt zu zeigen, dass es diverses jüdisches Leben gibt, aber gleichzeitig innerhalb der queeren Szene und Organisation mit aktiv zu sein. Also ein gutes Beispiel ist die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, mit der wir sehr eng arbeiten und auch uns einfach absprechen und Informationen bekommen. Das ist die LGBTIQ-Bundesstiftung, die wir haben in Deutschland, die wunderbare Arbeit leistet. Und da sind wir definitiv im engen Kontakt mit dieser Stiftung. Und ein anderes Beispiel ist die aktuelle Kampagne von All Out, Grundgesetz Artikel 3. Es wird ja aktuell hoffentlich demnächst das Wort Rasse aus unserem Grundgesetz rausgestrichen. Und da gibt es eine zusätzliche Kampagne, dass wir auch queere Identitäten und Lebens- und Konzepte mit reinnehmen und die dort demokratisch geschützt wären. Das sind das natürlich in Theorie, aber im Grundgesetz ist es so noch nicht drinnen. Und da sind wir mit sehr vielen queeren Organisationen, sei das der LSVD oder andere, mit dabei, diese Kampagne reinzutragen, sowohl in die jüdische Gemeinde, aber auch als Glaubensgemeinschaften eine gemeinsame Koalition zu haben. Und auch das wäre eine Forderung von uns an den Zentralrat, dort aktiv zu sagen, Sie haben nämlich ein Statement gemacht, dass Sie gegen das Wort Rasse sind im Grundgesetz, aber dass auch queere Identitäten Teil des geschützten Wertes und Raumes sein sollten im Grundgesetz, würden wir auch dort genau verlangen, dass man sich dazu äußert.
Nochmal Frage, macht Keshet zum Beispiel mit beim Street Day oder so? Stehen Sie ja, da?
Mehr Community, ich habe schon vergessen, wie sowas aussieht, aber genau, Pride ist da ein super Beispiel, also Pride CSD in Berlin, Christopher Street Day oder auch in Köln. Wir waren tatsächlich auch schon als Keshet in Boston und sonst wo vertreten auf verschiedenen Pride-Events. Wir hatten vorletztes Jahr zum ersten Mal eine Laufgruppe von Keshet Deutschland, die offiziell angemeldet war, zum ersten Mal eine queere jüdische Gruppe, die Teil des CSDs in Berlin war, das gleiche auch in Köln gewesen, also auch bei den, ich sag mal, typischen queeren Festen, die es so gibt, als Keshet dabei zu sein. Und das Traurige gleichzeitig ist natürlich, dass ich als Keshet Deutschland mussten wir uns überlegen, ob wir Sicherheitsschutz brauchen. Also ich glaube, wir sind auch die einzige Organisation gewesen, wenn man über die 1, sonst wie Millionen Menschen, die auf der Pride tanzen und feiern, ich glaube, wir sind die einzigen 50, 60 Leute, die sich überlegen mussten, brauchen wir Polizeischutz? Muss man auch, ne? Also unsere Lebensrealitäten auf der Pride sind nochmal anders als bei anderen queeren Organisationen. Und gleichzeitig auch super viel Freude. Also ich glaube, die FotografInnen auf der Pride, das 100% homosexuell und Logo und ganzen Bilder haben sich sehr gefreut. Ich glaube, das hat sich ganz gut gemacht auf der Pride und auch unsere Mitglieder, natürlich abgesehen von der jüdischen Identität, gehen unsere Mitglieder natürlich auch in queere Clubs und queere Bars feiern. Das heißt, das zu verbinden, macht natürlich Spaß. Da mit seiner queeren Keshet-Gruppe rumzulaufen und zu feiern und Spaß zu haben, das ist auch ein Teil der queer-jüdischen Identität und Teil des gemeinsamen, der queeren Aktivitäten in Deutschland. Und ich freue mich sehr, dass die Organisationen, die uns immer wieder anschreiben, mit denen wir sind natürlich in allem Ehrenamt, ja, also wir sind ehrenamtsgeleiteter Verein, das muss man bedenken dabei, aber wir freuen uns immer wieder auf die Anfragen und in die Koalitionen, in die wir eintreten können und gleichzeitig müssen wir natürlich auch viel für uns kämpfen, also dass dann klar ist, wenn ein Event stattfinden soll am Wochenende, dass von unseren Mitgliedern, wir wollen inklusiv sein, auch denjenigen, die Schabbat halten. So, was heißt das denn für Organisationen, die noch nie mit dem Thema Schabbat und ein Event mit jüdischen Organisationen machen, heißt, ja, da sind neue Fragen, die sich stellen, die aber auch wichtig sind, weil es sind Fragen der Inklusivität. Und diese Fragen sind bei queeren Vereinen auch in Bezug auf Religionen notwendig. Und deswegen machen wir auch viel mit anderen religiösen Vereinen, beispielsweise Aleviten oder Roma oder anderen marginalisierten Gruppen, die auch queere Identitäten haben und noch nicht sichtbar sind.
Und das war der zweite Teil der Diskussionsrunde zum Thema Homosexualität und Judentum der Friedrich-Naumann-Stiftung. Nach der Musik geht es weiter mit dem dritten und letzten Teil. Hier bei Radio Sub geht es weiter mit dem dritten und letzten Teil der Diskussionsrunde zum Thema Homosexualität und Judentum mit den Gästen von Moderator Meinhard Schmidt-Degenhardt.
Okay, jetzt kommen wir wieder zurück zur Theologie mit der nächsten Frage eines Zuschauers, lieber Herr Ahrens. Sie haben ganz zu Beginn von dieser einen Torah-Stelle gesprochen. So, die einzige, die wir da überhaupt so richtig gefunden haben. Dann haben Sie aber, ich erinnere mich gut, und der Zuschauer hat es auch registriert, gesagt, da gibt es verschiedene Interpretationen dieser Stelle. Welche Interpretationen gibt es da? Die ist ja relativ eindeutig. Der Mann soll nicht bei Manne und so weiter. Oder gibt es da, Sie haben es schon angedeutet, verschiedene Interpretationen dieses Textes in der Tradition?
Also ja, es gibt da praktisch verschiedenste Verständnisse innerhalb der Orthodoxie, die auch, sagen wir mal, verschiedene Abstufungen vielleicht zeigen. Ja, also das heißt, es gibt da Interpretationen, die sagen, an sich die männliche, also wir reden ja hier von der männlichen Homosexualität, grundsätzlich kann es vielleicht tatsächlich bestimmte Handlungen passieren aus Liebe und das ist auch Liebe, aber sozusagen der Analverkehr ist ein Problem. Das ist weiterhin verboten. Also so gibt es eine Einstellung. Oder es gibt eine Interpretation, wo man sagt, das ist zwar verboten, aber eben wie gesagt, der eine hält halt nicht Koscher, der andere hält nicht Schabbat. Also das ist halt eines von diesen Dingen, die man halt da nicht hält. Das muss ich jetzt nicht so ernst nehmen, ja, in diese Richtung. Also sowas gibt es. Es gibt eine Einstellung, dass man sagt, sozusagen aus einer eher juristischen, rechtlichen Situation zu sagen, Homosexualität ist ja nichts, was man sich aussucht. Also das heißt, wenn jetzt jemand als Mann einen anderen Mann liebt und dann auch ein sexuelles Verhältnis hat, weil er diese Liebe auch dadurch natürlich mitleben möchte, dann ist es ja nichts, was er freiwillig und in diesem Sinne bewusst macht. Also kann ich ihn ja nicht verantwortlich machen für etwas, was er sozusagen gar nicht sich jetzt irgendwie aussucht, sondern was sozusagen genetisch bei ihm angelegt ist. Also ist das sozusagen, ist vielleicht die Handlung an sich nicht erlaubt, aber es hat sozusagen keine juristische Folge in diesem Sinne, also was es ja sowieso nicht de facto hat, aber sozusagen auch im spirituellen Sinn hat es keine Folge, diese Übertretung. Und eine ganz andere Ansicht ist halt, dass man sagt, Moment mal, wie kann das sein? Es ist ja auch ein komischer Vers, weil es heißt da, ein Mann, der mit einem anderen Mann wie mit einer Frau liegt. Was ist hier genau gemeint? Also hier wird ja extra noch die Frau mit einbezogen. Und das deutet darauf hin, dass es da eigentlich darum ging, dass Juden das nicht machen, was in der Antike in anderen Kulturen üblich war und durchaus auch mit in der Religion üblich waren. Also sogenannte eben im Priester oder Handlungen, die in den Tempeln, in götzendienerischen Tempeln gemacht wurden. Oder da gab es auch Tempelprostitution in anderen Kulten und so weiter. Und dass man sagt, also das heißt, selbst also auch heterosexuelle Männer das gemacht hatten. Und da hieß es also, dieser Vers, der bezieht sich vielleicht auf heterosexuelle Männer, die eben nicht mit einer Frau die sexuelle Beziehung haben, sondern eben eine homosexuelle Beziehung, Analsex mit einem anderen Mann. Das ist verboten. Also nicht an sich die homosexuelle Geschichte, sondern eben jemand, ein Heteromann, der eben das hat. Das ist verboten. Also Sie sehen, da gibt es eine ganze Bandbreite sozusagen. Und es gibt natürlich da vor allem noch in der Ultraorthodoxie immer noch die Position, nein, geht überhaupt nicht, ist verboten, Punkt. Ja, also gibt's nicht. Ja, das ist auch so. Aber zum Glück, wirklich, muss ich nochmal betonen, das hat sich enorm verändert in den letzten, muss ich auch sagen, 10 Jahren wahrscheinlich auch innerhalb der Orthodoxie. Also wenn man da früher gegoogelt hätte, irgendwie queer und orthodox und so, dann wäre man auf irgendwelche sogenannten Konversionsprogrammen gekommen. Heute, wenn man das googelt, kommt man zu ganz vielen orthodox-jüdischen Verbänden und Vereinen, die sich auch damit auseinandersetzen. Also das finde ich gut. Und man sieht, also da ist auch vom rabbinischen Establishment immer mehr und mehr Verständnis dafür. Also da bewegt sich sehr in eine positive Richtung.
Herzlichen Dank, Herr Ahrens. Herr Shapiro, jetzt habe ich noch 2 konkrete Fragen zu der Situation von queeren Menschen in den Gemeinden. Ein Zuschauer fragt, wie schaut es aus mit Gewalt gegen Homosexuelle in jüdischen Gemeinden in Deutschland oder auch in Israel? Gibt es da Berichte? Können Sie dazu etwas sagen?
Also zu der Situation in Israel kann ich natürlich nicht nur schwer was sagen. Also ich fange mal kurz mit der Situation in Deutschland an. Also Gewalt, muss ich tatsächlich sagen, also körperliche Gewalt, habe ich Gott sei Dank tatsächlich noch nicht gehört. Das also ist uns noch nie zugetragen worden, dass jetzt innerhalb von Familien oder auch außerhalb von Familien in irgendeiner Form körperliche Gewalt angedroht oder auch tatsächlich durchgeführt worden ist. Das Gott sei Dank nicht. Ich habe aber ja anfangs schon berichtet, was wir aber gehört haben und immer wieder auch hören, ist, dass tatsächlich eben zum einen also wirklich es extreme Probleme in den Familien gibt, dass Personen sich nicht outen, dass auch wirklich es also zu extremen Konflikten in diesen Familien kommt, dass natürlich auch, wie man es auch in anderen nicht-jüdischen Familien immer kennt, also wirklich zu Brüchen innerhalb von Familien kommt, und dass jüdische junge Menschen halt auch ihre Familien verlassen tatsächlich, also in gewisser Form und dann genau, also teilweise auch daran brechen. Also Gewalt, so. In der israelischen Community kann ich dazu wirklich nicht sagen, ich habe keine Statistik darüber.
Herr Arends.
In der einen oder anderen Situation gegeben haben. Also wir wissen natürlich von Situationen, also ein Beispiel, was durch die Medien gegangen ist, ist die Pride in Jerusalem vor einigen Jahren, wo Ultraorthodoxe mit Stein geworfen haben auf den CSD in Jerusalem. Diese Situation ging durch die Medien. Das ist mir bekannt. Andere Fälle kenne ich jetzt persönlich nicht. Auszuschließen ist das sicherlich nicht.
Herr Arends, Sie haben Kontakt nach Israel auch, dort zu Gemeinden einzeln. Wie schaut's dort aus? Ein Zuschauer stellt auch zum Beispiel die Frage, gibt es, so habe er es gehört, muslimische Jugendliche, muslimisch-queere Jugendliche, die sich den jüdischen Gemeinden anschließen, weil sie in ihren muslimischen Gemeinden verfolgt werden, in Israel?
Also ich glaube, Israel ist da tatsächlich ganz komplex, weil es auf der einen Seite, also jetzt in der Orthodoxie, ich denke, in den liberalen Gemeinden, das haben wir ja vorhin gehört, ist es sowieso eher offen. Aber auch da gibt es einige modern orthodoxe Gemeinden, die da auch sehr offen sind. Die da gibt es auch ein extra Minyan und verschiedene Rabbiner, die sich darum auch bemühen. Und wo ich mir das durchaus vorstellen kann, also mir ist jetzt das Beispiel nicht bekannt, dass da vielleicht auch von der muslimischen Community sich dann welche an solche Gemeinden wenden. Aber das könnte durchaus sein. Und auf der anderen Seite haben wir die Ultraorthodoxie, wo es teilweise eine sehr starke Ablehnung gibt. Also man sieht tatsächlich, da clasht irgendwie ein bisschen beides zusammen. Außerdem muss man natürlich sagen, die religiöse Community insgesamt ist ja auch in Israel relativ klein. Also die übergroße Mehrheit ist ja säkular, was ja nicht bedeutet, dass damit alles erledigt wäre, weil wir wissen natürlich, also auch ganz ohne Religion kann man da auch trotzdem viel Hass auf queere Menschen entwickeln. Also das schützt erstmal nicht. Aber man sieht vielleicht trotzdem, dass insgesamt, also muss man gucken, wie, was da genau, um was es da geht, dass es zwar trotzdem Steine werfen in Jerusalem von Ultraorthodoxen, insgesamt in Israel, also zumindest in manchen Landesteilen, im Zentrum des Landes, scheinbar eine sehr offene Haltung gibt. Und ich möchte vielleicht nur ein Beispiel nennen. Es gab jetzt auch gerade die Woche das erste Fußballspiel, wo ja ein Mensch mit einem Transmensch, der vorher eine Frau war, jetzt andersrum, vorher ein Mann war, jetzt eine Frau, also nur vom Geschlecht, nicht von der Identität, ein Profi-Ligaspiel gepfiffen hat. Und das war ungewöhnlich, weil das natürlich überhaupt generell weltweit das erste Mal war. Und sie hat dann berichtet, also jetzt neu, hat ja auch einen weiblichen Namen angenommen, dass alle Spieler haben sie da sehr respektvoll behandelt und haben sie in der weiblichen Form angesprochen und die Fans haben da auch applaudiert und so und sie unterstützt. Also das gibt es auch. Und ich glaube eben auch gerade bei Transmenschen, das ist nicht Zufall, sondern da spielt auch Religion mit rein. Also eines der höchsten Autoritäten im Judentum, was medizinethische Fragen angeht, Rabbiner Eliezer Waldenberg, der war da sehr offen und er hat gesagt, ja, es geht bei der Geschlechteridentität um die Seele und nicht um den Körper und war da sehr offen auch für Geschlechtsumwandlung und hat sogar einen eigenen Segensspruch für solche Menschen, für die jüdische Liturgie geschrieben. Also da sieht man durchaus die Sensibilität, die da ist. Wie gesagt, das ist vielleicht nochmal im Kontrast jetzt zur männlichen Homosexualität, das stimmt. Also da gibt es auch durchaus gerade eben auch bis in ultraorthodoxe Kreise hinein, da durchaus sehr viel Sensibilität und Verständnis in bestimmten Bereichen. Ob das jetzt bei jeder einzelnen Person, natürlich bei jedem Gemeindemitglied ankommt, ist natürlich auch wieder eine andere Frage. Ja.
Herzlichen Dank, lieber Ahrens. Frau Grinfeld, eine Frage noch eines Zuschauers. Gibt es Kontakte von Keshet etwa zu vergleichbaren islamisch orientierten Gruppierungen? Gibt es einen Austausch, Frau Grinfeld?
Leo lacht. Ja, wir haben auch mit bestimmten Organisationen etwas zu tun. Da gibt es neue Formierungen, die sich gerade gründen. Also beispielsweise auch Juma, also jung muslimisch aktiv, hat auch queere Persönlichkeiten mit im Kreis, mit denen wir im Austausch sind. Die liberale Gemeinde hat auch eine queere Gruppe. Und jetzt, Leo muss mir helfen, die junge Islamkonferenz hat eine neue queere Gruppe, richtig?
Leo Shapiro?
Die junge Islamkonferenz hat eine eigene queere Organisation gegründet, die nennt sich Queer, also mit Q-W-I-R gegründet, und mit denen stehen wir jetzt auch in Kontakt. Und tatsächlich, weil jetzt die Frage gerade kam aus dem Zuschauerraum, ich finde sie ganz schön, weil sie spricht uns so ein bisschen aus dem Herzen, weil das war von Anfang an auch einzig unserer Ziele bei Keshet, weil wir gesagt haben, gesellschaftliche Aufklärung, aber natürlich auch interreligiöser Dialog. Denn uns ist natürlich bewusst, dass auch in muslimischen Kreisen natürlich die Queerfeindlichkeit ein großes Thema war und uns gleichzeitig bewusst war, dass sozusagen antimuslimischer Rassismus und Antisemitismus in den jeweiligen Gruppen auch Thema sind und man das als schönen Brückenschlag nehmen konnte, sozusagen die Queerfeindlichkeit, und sagen kann, okay, das ist etwas, was wir in beiden Communities erleben. Und lasst uns das als Brücke nehmen, um diesen Dialog aufzunehmen, der sonst immer wieder leider überschattet ist aufgrund von vielen Dingen, die im Nahen Osten passieren. Und insofern haben wir schon am Anfang der Pandemie auch schon mit ersten queeren AktivistInnen aus den muslimischen Kreisen vereinzelt sozusagen Kontakt aufgenommen und auch online Gespräche geführt, öffentliche. Und jetzt, wo wir sozusagen gesehen haben, es gibt schon einzelne kleine Gruppierungen, die sich gegründet haben, fangen wir jetzt an, mit denen auch den Dialog zu führen. Und das ist sehr erfolgreich tatsächlich und zeigt, wie ähnlich die Erfahrungen sind und wie unähnlich sie sind, weil wir natürlich das Glück haben, das muss man vielleicht auch nochmal erklären, weil wir das Glück haben, in der jüdischen Gemeinschaft eben durch diese verschiedenen Denominationen auch verschiedene Ansprechpartner zu haben, was natürlich in der muslimischen Welt nicht so ganz einfach ist, weil die muslimische Welt in Deutschland nicht so viele liberale Ansprechpartner hat, wie wir es in Deutschland in der jüdischen Community haben. Da erleben sie natürlich nochmal eine stärkere Vielfalt.
Damit ja. Stichwort für die letzte Frage, weil was mir aufgefallen ist, wir haben ja jetzt seitens der Friedrich-Naumann-Stiftung an einem Abend in einem Web-Talk über das Thema Islam und Homosexualität gesprochen. Wir haben mit der katholischen Kirche uns beschäftigt. Jetzt heute kam die jüdische Community auf die Agenda. Und wenn ich jetzt mal als Außenstehender mir das am Ende unserer drei Web-Talks nochmal Revue passieren lasse, habe ich das Gefühl, dass die Probleme innerhalb der jüdischen Community doch immer noch, wie soll ich sagen, weniger virulent sind. Ich will sie nicht unter den Tisch kehren. Aber wenn ich mir angucke, den Dialog auch heute zwischen Ihnen beiden von Keshet und dem Rabbiner, okay, vielleicht war eine liberale Ausnahme, aber ich habe das Gefühl, Sie haben ja selber vorhin gesagt, Herr Ahrens, vor 10 Jahren wäre da manches auch noch nicht möglich gewesen. Nochmal unter dem Strich, ich spüre auf der jüdischen Seite doch einen gewissen Aufbruch. Ist das richtig, eine Fähigkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen? Anders, als ich das beispielsweise in den beiden anderen Religionsdisputen erlebt habe. Täuscht mein Eindruck? Vielleicht nochmal am Ende abgefragt, Frau Grinfeld, Herr Shapiro und dann Herr Ahrens.
Wir müssen aufpassen, wenn wir Herrn Ahrens ganz oft liberal nennen, kriegt er keinen Job mehr. Also sagst du, Rabbiner. Nein, Gott. Also ich würde mir nicht anmaßen, zu wissen, wie es innerhalb anderer religiösen Gemeinschaften wirklich aussieht. Also da würde ich definitiv sagen, da kann ich höre natürlich vieles, wir sprechen mit Menschen, wir haben den Kontakt, wir kriegen das mit, also gerade heute hat die katholische Kirche ja angefangen, Leute zu segnen, Halleluja, aber man
hört... Einige haben es, als Protest.
Entschuldigung, also einige, aber zumindest irgendwie so ein Schritt, wo ich mir eigentlich nur posten wollte, Synagogen Deutschland, yalla, let's go. Also, kurz gesagt, ich glaube, dass ich nicht mehr anmaßen kann, zu wissen, wie es in anderen Communities aussieht. Ich glaube aber auch, dass wir in den letzten 2, 2,5 Jahren Cashet-Arbeit sehen, dass da ein Wille ein bisschen da ist, dass da KooperationspartnerInnen da sind und wir anfangen, diese Steine zu bauen. Und ich glaube auch, dass die jüdische Tradition des Diskutierens, des Aushandelns, des Miteinanderredens und der Gedanken, des Gedankenguts, der Rettung des Menschen, ja, aber auch der Gemeinschaft und des Zusammenkommens dort ins Spiel kommen. Und das mit mehr Aufklärung. Und ich glaube, da ist wirklich der große Faktor Aufklärung, Bildung, Empathie und Verständnis, dass das der Schritt ist. Und wenn wir diesen Schritt schaffen, es zu thematisieren, es zu enttabuisieren, dass ich Ihnen recht geben würde, dass wir einen weiteren Schritt nach vorne gehen und dass bei uns auch, ich glaube, in der jüdischen Community viele Werte da sind, die pro Aufklärung, pro Bildung und pro diskutieren sind und das uns definitiv helfen wird.
Herzlichen Dank, Frau Greenfeld. Herr Shapiro, in ähnliche Richtung wie Ihre Co-Vorsitzende?
Ja, genau. Ich glaube, also ich würde noch zwei Aspekte gerne ergänzen. Also ich würde zum einen ergänzen, dass ich sozusagen schon glaube, dass wir den Vorteil haben in der jüdischen Community, dass wir sozusagen außerhalb Deutschlands eben innerhalb der Orthodoxie wirklich Bewegung erleben, vor allem auch in den USA, also in den angloamerikanischen Ländern und in England, sodass wir dort eben auch vor allem in den letzten 10 Jahren auch eben angezündet durch das, was in der säkularen Welt passiert, wir dort eine Bewegung erleben, von der wir nur hoffen können, dass sie jetzt auch sozusagen nach Deutschland überschwappt. Also ich glaube tatsächlich, dass wir im Moment in Deutschland noch etwas verharren, ja, dass wir da noch nicht da sind, wo wir hätten sein können. Wenn alle so denken würden in der Orthodoxie in Deutschland wie Joshua 1, dann hätten Cashet keine Aufgabe vielleicht mehr bald, ja. Aber da sind wir leider noch nicht. Und insofern, ja, also wir sind tatsächlich, wir haben das Glück, dass wir sozusagen diese internationale Bewegung haben. Und wir haben das Glück, dass wir eben eine Reform oder liberale Bewegung in Deutschland haben. Und wir haben natürlich das Glück, das muss man natürlich auch nochmal ganz klar sagen, dass wir, was auch schon angedeutet wurde, viele Gemeindemitglieder haben, die natürlich gar nicht religiös sind. Das heißt, wir haben hier mit Menschen zu tun, die sich vielleicht sehr kulturell jüdisch verstehen, aber natürlich auch jetzt nicht so verhaftet sind in der Bibel und an diesem Vers, sodass wir sie letztendlich am Ende des Tages auch abholen können an der Entwicklung der Gesellschaft. Und dass jetzt über die nächsten 10, 15 Jahre sich das vielleicht auch dann dort auch nochmal in den Gemeinden dadurch auch nochmal stark verändern wird. Und dann auch die orthodoxen Rabbiner sehen werden, dass ihre Gemeinden und Gemeindemitglieder dann das vielleicht auch nicht mehr so ganz akzeptieren werden, wenn sie queere Menschen in ihren Gemeinden diskriminieren werden. Und das ist natürlich meine Hoffnung, dass sich das dann auch dann ausdröckelt mit der Zeit.
Herzlichen Dank, Herr Shapiro. Lieber Ahrens, am Ende die Frage auch an Sie. Täuscht mein Eindruck, dass in der jüdischen Community da einfach anders als in anderen religiösen Gemeinschaften, über die wir ja jetzt auch hier verhandelt haben, in den verschiedenen Rap Talks, dass in der jüdischen Community doch ja im Grunde einmal ein Aufbruch zu spüren ist in den letzten Jahren, auch in der deutschen jüdischen Community, ein Aufbruch, sowohl theologischer Art als auch in den Gemeinden? Und würden Sie mir recht geben, dass vielleicht genau dieses Aushandeln und Diskutieren von Vielfalt vielleicht auch das typisch Jüdische wieder ist, bei aller Gefahr des Klischees? Frau Greenfeld hat es vorhin kurz angesprochen.
Also ich glaube auch, da kann ich mich anschließen, meinen Vorrednerinnen. Es gibt eine Entwicklung, also das ist klar, dass die Entwicklungen in der Orthodoxie manchmal ein bisschen langsamer sind, dass wir also eher entwicklungsmäßig vorgehen und jetzt nicht so revolutionär in manchen Dingen. Das liegt vielleicht ja auch an der Art und Weise, wie wir eben auch Halacha, also das jüdische Religionsrecht, diskutieren und leben. Aber letztendlich muss man auch sehen, das Judentum ist sehr demokratisch, auch wenn man es gar nicht glauben mag, aber es hängt da auch viel an den Jüdinnen und Juden ab und den Gemeindemitgliedern, die geben auch eine Richtung vor. Es ist beides, ja. Wir haben ja keinen Papst, wir haben jetzt hier keine Dogmatik, wir haben die Menschen und die Rabbiner, die das auch miteinander aushandeln. Wir haben eine Umwelt, in der wir leben, an der wir uns auch mitorientieren, manchmal mehr hingezogen fühlen, manchmal mehr abgrenzen. Aber all das spielt ja mit rein. Und von daher denke ich, also diese Entwicklung haben wir auch. Man muss auch eben sagen, Deutschland ist da sicherlich in vielerlei Hinsicht hinten dran, was bestimmte Diskussionen übrigens auch innerhalb der Orthodoxie in allen möglichen Bereichen angeht. Aber das ist auch ein bisschen halt speziell unsere Geschichte hier, wie wir das halt in den deutschen Gemeinden haben. Da sind wir auch, glaube ich, nach wie vor immer noch ein bisschen ein Sonderfall. Aber ich glaube, wir können durchaus positiv da nach vorne schauen. Also ich denke schon, und die Sensibilität auch vielleicht, die gerade in der Geschlechtsidentitätsfrage tatsächlich bis in die Ultraorthodoxie hinein wirklich vorherrscht, das kann vielleicht ja auch eine Brücke sein, auch noch in andere Bereiche hinein, in die queere Community.
Ganz herzlichen Dank, Herr Ahrens. Aufklärung, Bildung, Empathie, die drei Stichworte, die fehlen eben auch in dieser Schlussrunde. In diesem Sinne, ich danke Ihnen drei, liebe Frau Greenfeld, lieber Shapiro und lieber Ahrens. Danke, dass Sie sich darauf eingelassen heute, haben heute Abend auf diesen doch sehr, sehr offenen, orthodoxen und zugleich liberalen Web-Talk. Ganz, ganz herzlichen Dank und auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen, danke ich herzlich, dass Sie dabei waren, dass Sie sich darauf eingelassen haben und sich darauf eingelassen haben, am Abend jetzt noch vielleicht für sich selber in aller Ruhe über das eine oder andere nachzudenken. Dieser Web-Talk heute war auch Teil einer Reihe der Friedrich-Naumann-Stiftung, Landesbüro Nordrhein-Westfalen, über 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, über die Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland.
Das war der dritte und letzte Teil der Diskussionsrunde zum Thema Homosexualität und Judentum der Friedrich-Naumann-Stiftung.